warum lese ich die Bibel eigentlich so, wie ich sie lese? So wie ich es dir beibringen möchte, wie du die Bibel lesen kannst. Ich glaube, das Wichtigste beim Bibellesen ist, dass wir nicht abstraktes Wissen sammeln. Wir sammeln nicht irgendwelche Erkenntnisse, irgendwelche Zusammenhänge, einfach nur, um sie zu wissen, sondern wir brauchen das, um es im Leben anzuwenden. Das heißt, wir müssen unser Leben in der Bibel suchen. Darum geht's. In der Veränderung zu leben. Gott möchte unser Leben verändern. Gott möchte in uns Gestalt gewinnen. Deswegen müssen wir lernen, wie er ist, was er sagt und was er mag und was er vorhat mit unserem Leben. Aber allein das Wissen darüber, das hilft nicht. Deswegen ist die Bibel auch so ehrlich, dass sie die Schwächen ihrer, ich nenne es mal Helden, auch ganz klar darlegt und uns auch zeigt, ja, so, das sind die Helden, in Anführungszeichen. Das ist der Judah zum Beispiel, der in dieser Segenslinie ist. Das heißt, eine Botschaft, die wir vom letzten Mal so mitnehmen können, ist, diese Erwählung, dass Gott jemanden erwählt, das hat nichts mit dem Potenzial zu tun, was er in uns sieht. Könnte man meinen, wow, natürlich nimmt Gott den Judah und macht mit ihm seine Segenslinie weiter, denn der Judah glänzt hier nicht besonders. Das ist das Besondere, dass Gott, ohne unser Potenzial zu sehen oder überhaupt etwas in uns zu sehen, aus Liebe uns erwählt. Das ist eine ganz große Erkenntnis. Hast du den Text schon gelesen? Wenn nicht, dann mach wieder eine Pause und lies diese Verse. Wir wollen heute wahrscheinlich Vers 12, 11 hatten wir schon bis 23 uns mal vornehmen und mal schauen, was wir da drin finden. Und mir geht es auch gar nicht so drum, dass man jetzt hier das genauso macht, wie ich das vielleicht sage. Mir geht es drum, dass du deine Bibel liest, dass du lernst, deine Bibel selber zu lesen. Mach's regelmäßig, übernimm dich nicht. Wir kommen jetzt hier relativ langsam voran. Ich habe gedacht, wir sind da viel, viel schneller. Aber irgendwie bleibe ich dann doch immer mal wieder an irgendetwas hängen. Aber so lese ich die Bibel. Es gibt andere, die lesen Strecke. Also die lesen Buch für Buch für Buch für Buch und schaffen das sogar einmal im Jahr durch die Bibel durchzukommen. Und wer das macht, Hut ab, Chapeau, gute Leistung. Mir ist das zu schnell, mir ist das zu viel. Da komme ich nicht hinterher. Deswegen bin ich ein langsamer Leser. Ne? Ich muss das auch vielleicht irgendwie so verdauen. Wie so eine Kuh, die muss ja ihr Essen, glaube ich, auch ja 7-mal verdauen. 7-mal, damit ja auch wirklich jeder Nährstoff, der da irgendwo in diesem Heu oder Gras drin ist, auch verwertet wird. Und dieses Verdauen, immer wieder durchkauen, ja, das ist so die Art, wie ich die Bibel lese. Und wenn wir jetzt hier anfangen mit unserem Text, wir lesen mal in Vers 12 und gehen heute mal vielleicht ein bisschen mit Versen vorwärts. Also wir sind in 1. Mose 38, Vers 12. Ich lese wie immer aus der Elberfelder Übersetzung. Als nun viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, Judas Frau. Ja, jetzt kommt der nächste Todesfall. Also in ein paar Versen haben wir jetzt drei Todesfälle. Zwei Männer, also die zwei Söhne von Juda, und jetzt stirbt auch seine Frau. Die Tamar gibt es immer noch, aber sie ist bei ihrem Vater, dem Judah, sondern sie ist wieder zu Hause und hat im Prinzip keine Hoffnung mehr, dass irgendetwas hier passiert. Eigentlich sollte man meinen, dass so ein Todesfall oftmals so ein Weckruf auf jemanden ist. Im Psalm 90, Vers 12 steht zum Beispiel, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, oder lehre uns bedenken, unsere Tage zu zählen, steht da, auf dass wir klug werden, auf dass wir weise werden. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du schon mal jemanden nahen Angehörigen vielleicht verloren hast, auf einer Beerdigung warst, von jemandem, der gestorben ist. Das sind doch schon immer wieder so Zeiten, wo man auch nachdenkt. Und ich glaube, dem sollte man auch nicht ausweichen, dem sollte man sich auch stellen. Sagen, was möchte ich denn in meinem Leben erreichen? Klug werden, weise sein. Dass man es nicht vermasselt. Dass wir dieses Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen haben, nicht vermasseln, nicht an die Wand fahren. Und man hat eben nur diese eine Chance im Leben. Man kann das Leben nur einmal leben und nur nach vorne. Und deswegen brauchen wir die Bibel, deswegen wollen wir uns dahinter fragen lassen und wollen uns auch mit der Bibel auseinandersetzen, weil wir wissen, das ist ewiges, lebendiges Wort Gottes. Lesen wir mal weiter. Und als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscheren hinauf nach Timna. Er und sein Freund Hira, der Adulamiter. Ja, da tritt jetzt dieser Hira wieder auf, der vorher schon mal aufgetreten ist. Das ist ein Freund. Die Bibel ist sehr vorsichtig mit dem Wort Freund. Hier wird es jetzt verwendet, nicht ganz in einem guten Kontext, denn er hat keinen besonders guten Einfluss darauf. Und das ist schon auch so ein bisschen was, wenn man sich die Freunde anschaut, die man so hat. Wie beeinflussen die einen? Sind es gute Freunde? Sind es Freunde, die einen auch mal hinterfragen? Ich denke mir so manchmal, wenn ich so im Geschäftsleben vielleicht den einen oder anderen sehe, ich bin ja kein Pastor oder sowas, ich habe einen ganz normalen Job, da denke ich mir schon manchmal, wenn ich so manche Führungskraft sehe, hast du eigentlich einen Freund, der dir die Wahrheit sagt? Der dir wirklich die Wahrheit sagt und nicht immer nur das, was man vielleicht hören will. Der ehrlich zu einem ist. Und so ein Denkprozess, sich zu hinterfragen, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Beim Judah scheint es nicht zu funktionieren. Denn jetzt stirbt seine Frau und er lässt sich trösten, ist diese Trauerzeit damit gemeint. Ja, und dann ging er zu seinen Schafscheren. Und es wurde der Tamar, Vers 13, berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Ja, die Schafschur, das war im Prinzip ein Freudenfest. Das war, ich nenne es mal die Ernte. Ja, es ist ja jetzt kein Gemüse oder Getreide, aber da hat man die Schafe geschoren, dann konnte man aus dieser Wolle, ja, dann entsprechend dann halt das verkaufen. Und das war im Prinzip der Zahltag, an dem das passiert. Deswegen war dieses Schafscherfest, ja, wo er jetzt da hinging, das war was Großes, das war was Tolles, das war Volksfesttag. Da ging's zur Sache. Ich habe sogar schon mal gelesen, dass man Schafe scheren muss, wenn man sie hat. Nicht scheren, das ist Tierquälerei. Das ist auch in Ordnung so, weil die Schafe, also die allermeisten Arten von Schafen, die allermeisten Schafe verlieren ihr Fell nicht. Das heißt, das fällt nicht aus. Bei manchen Tieren fällt ja das Fell aus, aber bei den Schafen fällt das nicht aus. Und deswegen müssen sie geschoren werden, sonst, naja, sind sie, kann Hitzestau passieren, da lagern sich Parasiten an und so. Also das ist nicht so angenehm dann für so ein Schaf im Hochsommer dann mit dem Wollpulli rumzulaufen. Deswegen werden sie geschoren. Und jetzt geht er da hin mit seinem Freund und dann ist schon klar, in welcher Stimmung die da sind. Die sind fröhlich und ja, nicht so die Tamar, die wir da dann lesen. Und da macht sie jetzt plötzlich etwas, denn sie ist ja in folgender Situation. Also das lesen wir dann erstmal. Da, Vers 14, da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Eingang von Enayim, das am Weg nach Timna liegt. Denn sie hatte gesehen, dass Schela groß geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Ja, die Tamar ist wirklich eine arme Frau. Sie ist in die falsche Familie gekommen. Sie hat in die falsche Familie eingeheiratet. Furchtbare Zustände. Mit zwei Männern war sie verheiratet, die böse waren in Gottes Augen und ganz bestimmt auch mit ihr böse umgegangen sind. Ja, und jetzt wartet sie auf den dritten Sohn, den sie ja dann versprochen bekommt, aber der Judah hat ja schon gleich gewusst, dass er diesen Schäler ihr nicht gibt, weil ja die beiden angeblich wegen ihr gestorben sind und nicht wegen ihrem eigenen frechen und verwerflichen Verhalten. Und jetzt setzt sie alles auf eine Karte. Sie hat ja auch keine Chance. Sie muss ja etwas machen. Sie muss ja irgendwas tun. Jetzt sehen wir, dass er da hinauf nach Timna geht. Das ist jetzt auch wieder interessant. Alles, was da steht, hat ja irgendwie eine Bedeutung. Sollen sie ja irgendwas sagen? Sollen sie ja einen Hinweis geben? Und ich gehe da nicht auf alles ein. Manchem finde ich jetzt auch nichts. Aber zu diesem Timna, hinauf nach Timna, da habe ich was Interessantes gefunden. Denn genau diesen Weg hinauf nach Timna geht später in der Bibel auch wieder jemand. Nämlich in dem Fall nämlich der Simson. Also im Richterbuch, das Buch in der Bibel, Richter 14, ab Vers 1 ist die Geschichte des Simson, das ist dieser starke Prophet Gottes, der wirklich strange ist und der im Prinzip jetzt auf die gleiche Falle tappt wie hier der Judah. Denn der Simson findet auf dem Weg hier nach Timna seine Frau, also er sieht da eine Frau und die möchte er heiraten. Sie ist aber nicht aus dem Volk Israel, sondern von den Heiden. Und seine Eltern sind da nordamused. Die sagen aber dann, ja gut, dann tu das halt, was in deinen Augen gut ist. Also das war eine schöne Frau. Sie war wahrscheinlich sehr gerissen, sexy, wurde aber auch furchtbar erpresst und missbraucht von ihrem Volk. Sie muss ja ihren Mann dann aushorchen, warum er so stark ist. Also genau diese Story, die passiert hier auch. Also ein Mann fällt einer Frau zum Opfer und naja, lässt sich hier im Prinzip verführen und das nimmt kein gutes Ende. Für den Simson kostet ihn das sogar später sein Leben. Also Simson muss dann sogar sein Leben dafür geben. Das sind alles auch Bilder, die auch hier tolle Bedeutungen haben, aber haben wir keine Zeit dazu. Ha, können wir irgendwann anderes mal lesen. Aber fand ich interessant, dass diesen Weg auch der Simson gegen das dann was Ähnliches dann auch passiert, dass die Jungs da irgendwie mit ihrer Sexualität nicht richtig umgehen können, ein falsches Bild auch vielleicht von Sexualität haben, dass es nicht diese egoistische Handlung ist, sondern dass es eigentlich etwas ist, was in einem geschützten Rahmen ja vollzogen werden kann. Ja, da sehen wir auch wieder so einen kleinen Tipp, gell? Also alles ist wichtig, aber auch die Bibel ist so ein Netzwerk. Die Bibel ist wie so ein riesengroßes Netzwerk, alles hängt da irgendwie miteinander zusammen und es ist irgendwie spannend, finde ich, diese Parallelen dann auch zu finden. Die Tamar sagt sich also, gut, mein Leben ist gelaufen, ich habe nichts mehr zu verlieren und ich wurde betrogen und ich bekomme diesen Sohn nicht, den dritten Sohn nicht und jetzt macht sie das und zieht sich an wie eine Prostituierte und lagert sich am Weg. Vers 15. Und Judas sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Ja, sie weiß also, sie zieht sich an wie eine Prostituierte, wie eine Hure steht hier. Und sie sucht einen Kunden. Sie sucht nur einen einzigen Kunden. Sie hat jetzt auf jemand ganz Besonderes abgesehen. Und es ist interessant, dass dieser Judah genau darauf reinfällt. Das heißt, sie wusste ganz genau, auf welche Art von Frau er steht, wie man ihn anmacht, ja, wie sie ihn rumkriegt. Das wusste sie. Und da sehen wir wieder, wie der Judah hier, ich sag mal, gefundenes Fressen ist. Es ist keine große Herausforderung, hier rumzukriegen und ihn hier zu betrügen, so wie er sie ja vorher auch betrogen hat. Vers 16. Und er bog zu ihr ab an dem Weg und sagte, auf, lass mich zu dir eingehen. Denn er kannte nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Ja, gut. Also, da sehen wir schon auch mal, ne, wie tief dieser Judah schon gefallen ist. Also er kommt da direkt auch zum Punkt. Er weiß ganz genau, was er will. Sagt, auf jetzt, ne, lass uns das hinter uns bringen. Gut, er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Jetzt ist sie aber sehr gerissen und sie weiß, er ist im Netz. Er zappelt zwar noch ein bisschen, aber sie hat ihn, da wo sie ihn haben will. Und sie sagt zu ihm, was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst? Also was ist der Preis? Da sagte er, ich will dir ein Ziegenböcklein von der Herde senden. Und sie sagte, wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Es ist die ganz normale Preisverhandlung jetzt hier im Gange. Wir sehen, wie überheblich der Judah ist. Wir sehen, wie schnell er auch fällt. Er ist ohne Schutz, er ist ein gefundenes Fressen. Er will das sogar. Es hat seine ganze Familie zerstört. Er hat die gleichen Ambitionen wie sein Sohn Onan. Er sagt, ich möchte im Prinzip Sexualität ohne die Verantwortung, ohne dann auch für jemanden zu sorgen, ohne den geschützten Rahmen. Er will, was er will und er will es am schnellsten und am besten sofort. Und so ist es heute auch noch. So ist der Teufel halt auch noch unterwegs. Die Anfechtungen, wenn man alleine ist, wenn man nicht geschützt ist, wenn man sich entfernt, wenn man meint, man ist stark genug, dem zu widerstehen und ist es dann eben nicht. Und dann geht's weiter hier. Jetzt geht's um dieses Pfand und das finde ich sehr, sehr interessant. Da sagte er, Vers 18, was für ein Pfand soll ich dir geben? Sie sagte, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde schwanger von ihm. Die Tamar hatte ja einen Plan. Dieser Plan geht auf. Und jetzt sehen wir hier wieder ein biblisches Prinzip, wieder was wir lesen können. Man kann nämlich, und das ist klar durch die Bibel, man kann zwar die Sünde wählen, nicht aber den Preis. Ich sag's mal so, man kann die Sünde wählen, aber nicht die Konsequenz. Judah wäre nie bereit gewesen, in einer ganz normalen Situation seinen Siegelring, das war ja seine seine Unterschrift, sein PIN von seiner EC-Karte sozusagen und diese Schnur und diesen Stab, den er in der Hand hatte, das einfach aufzugeben. Aber in der Situation ist er bereit, mehr zu bezahlen, als er sonst eigentlich bereit wäre zu bezahlen. Und das ist heute auch noch so. Man kann die Sünde wählen. Man kann aber nicht die Konsequenz der Sünde wählen. Man kann sagen, gut, ich lebe nach anderen Prinzipien, das darf man. Das kann man tun. Man kann sagen, nein, ich möchte mich nicht an diese biblischen Prinzipien halten. Ich möchte Sexualität so erleben, vielleicht wie ich das so einfach möchte. Ohne irgendwelche Regeln, die Gott vielleicht gegeben hat. Das kann man alles machen. Nur man weiß nicht, was die Konsequenz ist. Und es wird mehr sein, als man bereit war zu geben. Und man wird länger dafür brauchen, das zurückzubezahlen. Und manches kriegt man überhaupt nie mehr zurück. Und diese drei Gegenstände, die kommen irgendwann mal wieder hoch und sind sehr, sehr teuer geworden. Was sind denn das für Gegenstände? Da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Denn es gibt ja die Bibel-Couch-Regel. Alles hat irgendwie eine Bedeutung. Und von vielem kriege ich das auch nicht raus. Und von vielem bin ich vielleicht auch nicht gebildet genug oder schlau genug oder vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen der Zugang. Aber bei diesen drei Gegenständen habe ich mir gedacht, Moment, was sind denn das für Gegenstände? Und wir fangen mal an mit diesem Stab. Ja, dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe in meiner App, ich glaube schon mal vorgestellt, also ich verdiene ja kein Geld oder so irgendwas damit, aber die habe ich sehr, sehr hilfreich empfunden. Elberfelder Edition CSV, das ist eine App, gibt's für Android und iOS. Und da kann ich jedes Wort nachschauen, kann man draufklicken und kann dann sagen, wo steht denn dieses Wort. Und dann habe ich mal diese drei Worte genommen, diesen Siegelring, den Stab und die Schnur. Wir fangen mal mit dem Siegelring an. Dieses Siegel, was da gemeint ist, wenn man mal diese Verse durchliest, die da so genannt werden, also wo dieses Wort eigentlich nochmal vorkommt, dann finden wir eines, und zwar das ist im Hohenlied der Liebe. Das ist ja auch so ein Buch, das man selten mal liest, aber es ist ein spannendes Buch, auch schöne Parallelen hin auf Jesus, aber auch dazu haben wir heute keine Zeit. So, Kapitel 8, Vers 6, da steht: Lege mich wie ein Siegel an dein Herz und wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Also das ist dieser Siegelring, das spricht hier in diesem Kontext, da geht es um die Treue zu jemandem. Ja, an einer anderen Stelle im 2. Mose kommt das auch nochmal vor, dass im Prinzip in dem Gewand, das der Aaron, der hohe Priester, anhat, dass da auch ein Siegelring dran ist, der im Prinzip die Treue Gottes versiegeln soll. Das heißt auch mal, dieses Siegel ist dem Herrn heilig. Das steht im 2. Mose 39. Und 2. Mose 28 steht das mit den Verheißungen. Ja, also dieser Siegelring, diese Siegel sind die Verheißungen Gottes. Gottes Treue, diese Treue, die gibt er weg. Er möchte nicht treu sein. Spielt für ihn keine Rolle. Treue ist für ihn egal. Er gibt das weg. Er ist bereit, das für eine Prostituierte herzugeben. Das zweite, dieser Stab in seiner Hand. Der Stab war immer ein Zeichen der Macht, der Stärke, der Kraft. Das ist aber bei Mose zum Beispiel. Mose bekommt ja dann, als er dann zum Pharao geht, diesen Stab, beziehungsweise er hat ihn schon. Und dann sagt ihm ja Gott, wirf ihn doch mal hin. 2. Mose 4, Vers 2, Vers 20 steht es dann, dass er dann diesen Stab nimmt, der dann zu einer Schlange wird. Und dann sagt Gott zu ihm, okay, jetzt pack sie beim Schwanz. Und dann denke ich mir, da hat vielleicht hat er Mose dann nochmal gefragt, okay, warte mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Kannst du das nochmal wiederholen? Denn eine Schlange einfach so am Schwanz zu packen, also das sollte man sich, glaube ich, schon, sollte man schon sicher sein, dass man es richtig verstanden hat. Aber das ist die Macht. Da ist ja auch der Stab, mit dem Mose dann auch später mal diesen Felsen schlägt. Einmal soll er ja schlagen und einmal soll er nur sprechen, dann schlägt er auch aus dem Zorn. Also das ist die Kraft, die Macht, die Vollmacht vielleicht auch. Und das gibt er weg. Also man gibt seine Vollmacht, seine Treue weg. Hier jetzt im Kontext, wenn wir das mal so übertragen dürfen. Muss ja nicht über den mitgehen, dann will ich mit dem Gedanken. Aber ich fand das interessant, dass diese Artikel, also diese Gegenstände hier, in der Bibel an verschiedenen Orten für verschiedene Worte stehen. Und das gibt er her, indem er zur Prostituierten geht. Und dann ist noch die Schnur. Die Schnur, aber das Wort habe ich nachgeschaut, das soll im Prinzip diesen Brustpanzer des Hohenpriesters festhalten. Oder man soll sich die Gebote Gottes mit einer Schnur festbinden, 2. Mose 28 steht es dann auch im Vers 28 und Vers 37, dass man das festbindet, dass man sich an die Gebote hält, also diese Schutzfunktion, dass dieses Schild nicht hin und her wackelt, dass alles an Ort und Stelle bleibt, dass alles in Ordnung bleibt. Auch das gibt er auf. Und das finde ich schon interessant, dass Gott das im Kontext mit, ich sag's mal, mit sexueller Reinheit aussagt. Hier, er geht zur Prostituierten. Und er verliert das. Und ich habe heute ein bisschen Angst, richtig Angst. Weil er hier musste jetzt hier dahin gehen. Musste ja hier eine sogenannte Geweihte finden. Aber heute, wie ist denn das? Wie schnell, vielleicht spreche ich jetzt einmal zu den Männern und zu den Jungs. Wie schnell ist denn das, wie erreichbar ist denn das? Und wie gefährlich ist das, wenn, ich spreche es mal offen an, mit Pornografie, Internet. Das kann einen packen. Das kann einen in eine Sucht binden. Das kann einen so festhalten, dass man nicht mehr los wird. Und man gibt seine Treue, man gibt seine Vollmacht, man gibt seinen Schutz weg, weil man da so verletzlich ist. Und da muss man aufpassen, da muss man so aufpassen, da muss man sich reinhalten. Und das werden wir dann auch später sehen. Wir lesen ja zurzeit nur das, wir haben ja nur negative Beispiele bisher. Wir sehen ja nur negative Beispiele. Deswegen freue ich mich auch langsam auf die nächsten Kapitel, weil wir dann nämlich sehen, ja, wie sollen wir es denn machen? Wer ist denn ein Vorbild? Und dann sehen wir einen Josef, der in ähnlichen Situationen drin ist. Vielleicht sogar noch schwieriger Situationen, in denen er drin steckt. Und er bleibt treu. Weil er klare Prinzipien hat, weil er klare rote Linien hat, weil er ganz genau weiß, was er nicht tun möchte. Er weiß, wie er sich verhalten möchte. Um davon zu lernen, einmal vom negativen Beispiel zu sagen, so möchte ich es nicht tun. Aber das reicht nicht. Wir müssen auch lernen, wie man es macht. Und deswegen ist das so toll, das hier festzustellen in unserem Text und hier in dieser Josefs Begebenheit sowieso. Also diese drei Gegenstände, die gibt er dann. Ja, dann schläft er mit ihr und sie wird schwanger. Da stand sie auf, Vers 19, und ging hin und sie legte ihren Schleier von sich ab und zog die Kleider ihrer Witwenschaft wieder an. Geht wieder in die alte Rolle zurück, weiß ja auch nicht, ob das geklappt hat oder nicht. Juda aber sandte das Ziegenböcklein durch die Hand seines Freundes, des Adullamiters, das ist der Hira, um das Pfand aus der Hand der Frau zu holen. Aber er fand sie nicht. Ja, das Pfand ist weg. Das Pfand ist erstmal weg. Das ist ihm egal auch gleich, wenn wir gleich mal feststellen. Das ist echt schlimm. Das sind wichtige Dinge, die für meine Integrität, die für meine Autorität, für meine Stärke, für das, was ich präsentiere, stehen. Das habe ich weggegeben für einen kurzen Augenblick des Vergnügens. So hoch ist der Preis. Man kann die Sünde wählen, man kann nicht die Konsequenz, die Folgen daraus wählen. Das sagt Gott immer wieder. Du darfst dich auch gegen mich entscheiden, aber was dann passiert, das kannst du nicht entscheiden. Wie schön ist es da, wenn man dann auch erleben darf, dass Gott auch frei machen kann, dass er auch vergibt, dass er bereit ist, wenn wir zu ihm kommen, zu vergeben, uns neu zu machen, uns neu auszurichten. Da fragt er die Leute, das ist jetzt hier der Hira des Ortes, wo ist jene Geweihte? Geweihte übrigens, ja, das war nicht einfach nur eine Prostituierte, das war eine Tempelhure. Also das war auch ein religiöser Akt, den er vollzogen hat. Denn ich meine, diesen Kulten und diesen okkulten Glaubensrichtungen ist immer wieder auch, dass Sexualität und Prostitution, Tempelprostitution, ein ganz, ganz hohes, einen ganz hohen Stellenwert auch haben. Und da merkt man schon, aus welcher Richtung, aus welchem dunklen Ecke diese Dinge dann da auch kommen. Ja, wo ist jene Geweihte? Sie aber sagten, hier ist keine Geweihte gewesen. Wir haben gar keinen so einen Tempel. Ich weiß gar nicht, was du suchst. Hier gibt es keine. Da kehrte er zu Juda zurück und sagte, ich habe sie nicht gefunden. Und auch sagten die Leute des Ortes, hier ist keine Geweihte gewesen. Da sagte Juda, sie soll es bei sich behalten, damit wir nicht zum Gespött werden. Siehe, ich habe es ja dieses Böcklein gesandt, Und du hast sie nicht gefunden. Och ja, genau. Wie gerecht. Ich wollte ja meinen Preis bezahlen. Gut, okay, dann ist es halt weg. So leicht ist es nicht. So leicht redet man sich's ein. Es war ja nur einmal. Es ist ja nur kurz. Ich hab das ja im Griff. Nein, die Sünde hast du nicht im Griff. Es gibt so einen Spruch, der heißt, der Teufel verspricht dir viel, gibt wenig und nimmt alles. Das ist der Gegenspieler. Das ist der, der uns zerstören will. Das ist der, der uns hasst. Das ist der, der dich und mich zerstören will. Mit dem haben wir es zu tun. Deswegen spricht im Neuen Testament, spricht das Neue Testament ja auch über Waffenrüstung, über Kämpfe, die wir zu kämpfen haben. Und wie bestehen wir denn? Wie bestehen wir in diesen Kämpfen? Das wollen wir da auch lernen. Indem wir uns Gott unterordnen, dem Teufel widerstehen und dann wird er von uns fliehen. Das wollen wir lernen. Und das lernen wir jetzt hier auch und nächstes Mal wollen wir dann 24 bis 30 lesen, dann schließen wir dieses 38. Kapitel ab, vielleicht mit einem kürzeren Podcast, mal sehen, ich bin bemüht. Aber was wir lernen können ist hier, ja, die Tamar, ich sag mal, natürlich könnten wir ja sagen, Mann, das darf man nicht tun und das geht auch nicht, aber wenn wir uns anschauen, welche Startvoraussetzungen sie hatte, hat er noch nie was von Gott gehört. Hat sicher nichts vom Juda gehört, der von den Verheißungen seines Vaters und seines Opas erzählt hat, von seinem Uropa, wie Gott zu ihm, zu diesen Männern geredet hat, wie eine spezielle Verheißung für diese Familie ausgesprochen wurde, immer und immer wieder bestätigt wurde, wie Gott immer wieder auch geredet hat. Hat sie nie davon gehört. Sie hat nur diese bösen Männer gehabt, wurde von ihrem Schwiegervater missbraucht und betrogen. Und das war ihre einzige Chance. Und ja, es war nicht korrekt, was sie getan hat. Aber auch da wieder, Gott nimmt diese Frau, diese zerbrochene, hoffnungslose Frau, nimmt sie und setzt sie in die Segenslinie, in die Heilsgeschichte, in die Geschichte des Heils. Er macht sie heil. Und das zu sehen, das ist eigentlich eine wunderbare Sache. Das werden wir uns nächstes Mal anschauen. Ja, und warum lesen wir die Bibel? Ja, weil glückselig der ist, der liest und diejenigen, die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe.